So, geht's euch gut? Jetzt schauen wir den Nachbarn an, ob er fit ist, ob es ihm gut geht, ob er wach ist vor allem und gesegnet ist durch die Gegenwart Gottes. Wir freuen uns total, dass wir diese Woche die Awakening-Konferenz hier hatten. Und ich glaube, es sind auch noch einige von Awakening da, die die Konferenz besucht haben. Seid herzlich willkommen, soweit ihr, ich vermute, da in diesem Bereich sitzt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Die einen oder anderen waren schon im ersten Gottesdienst hier, genau. So ein Pastor aus Wales habe ich schon begrüßt. Und schön, es war eine tolle Woche, habe ich gehört. Ganz viel Input. Ich meine es geistlich wirklich zu spüren. Ist da was Freigesetztes, ganz großartig. Und schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es klappt mit der Übersetzung. Translation, ich hoffe es. Nein? Technik geht nicht gut, dann würde ich sagen, Live-Übersetzung hinten dran wäre super. Ja, bitte verteilt euch doch, Gavin, ja, toll. Versucht mal, dass ihr meine Geschwindigkeit und all das, dass ihr das hinkriegt. Dankeschön, Gavin. Es gibt auch ein Predigtskript von mir, aber das hilft wahrscheinlich nicht unbedingt. Man muss das einfach geistinspiriert machen. Dann wollte ich nochmal sagen, wir wollen uns keine Sorgen machen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. Dennoch haben wir zum Beispiel heute gesagt, dass wir kein Abendmahl austeilen und dass wir grundsätzlich, habt ihr gesehen, vielleicht sagen, jeder von uns darf sich entscheiden, ob er jemand mit Handschlag begrüßt oder umarmt oder eben nicht. Ja. Wir können es auf Psalm 91 stellen, können natürlich abzählen, dass die zur Rechten und zur Linken fallen. Mich wird es nicht treffen, das ist auch eine Wahrheit. Ja. Wobei ich jetzt nicht zählen möchte, wer zur Linken und zur Rechten von mir ist. Aber da gibt es eine Verheißung zu erobern, gar keine Frage, Psalm 91. Trotzdem möchte ich sagen, dass der trotzdem vorsichtig ist und sagt, bitte, ich möchte heute keine Hand geben, das ist genauso okay, ja, und genauso geistlich wie der sagt, ich habe eine Verheißung, das Blut Jesu schützt mich, weil das ist auch wahr, ja. Also trotzdem, das Entscheidende ist, wir machen keine Panik, Amen. Es geht nicht um Panik, es geht um Jesus und deswegen feiern wir trotzdem Gottesdienst und wollen aber trotzdem klug und da auch gut miteinander umgehen. So, von daher bitte entscheide du selber, wie eng du die Begrüßung heute haben möchtest. Und wenn du nicht umarmt wurdest, bist du trotzdem herzlich begrüßt und freundlich begrüßt von uns. Ja? So, wir gehen rein in den Predigtteil, Teil 4, Masterplan. Die erste Folie kommt von der Technik hinten, damit ich dann weitermachen kann. Genau, und wir wollen nochmal ein bisschen reinschauen. Ich habe mit Hochgenuss letzte Woche auf dem Sofa gesessen, schön eingekuschelt bei der Kälte und habe mir die Predigtteile von Manuel angehört. Die letzten beiden Predigten, wer das nicht getan hat, fantastisch. Also der Mann ist ja einfach nur fantastisch, ja so. Jetzt ist er zu Hause, passt auf die Kinder auf und er ist deswegen fantastisch, weil er eine fantastische Frau hat. Die sitzt nämlich da vorne in der ersten Reihe, die Svenja. Ich hoffe, er hört, sonst sagst du ihm das, genau. Und er hat praktisch die zwei Teile jetzt weitergeführt in dem Bereich, was den Masterplan Gottes angeht. Und wir wissen, diese ganze Predigtserie hat eine Grundlage. Da geht es um eine existenzielle, ganz wesentliche Frage. Und diese Frage betrifft alle Menschen. Und das Interessante ist, je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, hat es massiv Auswirkungen auf dein Leben und Einfluss auf dein Leben. Die Frage lautet ganz einfach, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was ist der Sinn meines Lebens? Oder wie Manuel witzigerweise, glaube letzten Sonntag sagte, was soll am Ende auf meinem Grabstein stehen? Und da hat er natürlich Heinrich Heine zitiert, fand ich total witzig. Ja, steht nicht auf seinem Grabstein, aber keine Ahnung, fantastischer Ausspruch da. Fand ich richtig gut so. Aber nochmal anders ausgedrückt, gibt es einen Masterplan für mein Leben oder gibt es einen Sinn oder für mein Leben und was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dann haben wir festgestellt, dass es klar ist, der Begriff Masterplan kommt in der Bibel so nicht vor. So, also du brauchst nicht abschalten und sagen, die sprechen über was, was nicht in der Bibel steht. Ist nicht so. Es geht nämlich um die Thematik, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes? Und da steigen wir mal so ein bisschen rein. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Soll ich BWL studieren? Soll ich Medizin studieren? Soll ich lieber Tim oder Tobi heiraten? Welche Arbeitsstelle findet Gott denn besser? Soll ich mir ein Haus kaufen? Ist ein VW besser wie ein Ford oder ein BMW? Oder wird Bayern deutscher Fußballmeister oder Dortmund? Ich meine, die Frage ist klar. Und ihr seht, ich habe das zum Geburtstag bekommen, meine Bayern-München-Ente mit Champions League und Meisterschale. Die Frage ist eh klar. Ja, genau. Sehr gut, doch. Seht ihr mal, zu was die Gegner von Bayern München greifen müssen. Weil die Wahrheit will man nicht hören. Ja, Amen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Genau, den Witz muss man jetzt den Engländern erklären, ja, genau, den Amerikanern. Ihr habt ihn, you got it, okay, sehr gut. So, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Während sich die einen dann wie ein Igel zusammenkauern und plötzlich sich fragen, der Wille Gottes für mein Leben, ich habe keine Ahnung, ich kaue mich mal zusammen und ich stelle mal meine Stacheln aus und Ahnungslosigkeit macht sich breit, gibt es eine andere Gruppe, die sich unter Umständen wie ein Pfau in ihrer ganzen Farbenpracht aufstellen mit ihrer Erkenntnis und sagen und voller Selbstbewusstsein, ich weiß, was der Wille Gottes für mein Leben ist. So, ich glaube, es gibt wirklich diese beiden Gruppen. Es war Gottes Plan für mich, sagen Christen, die der zweiten Sorte. Und das sind einfach, die sagen, ja, da hat doch Gott die Türen aufgemacht, keine Frage. Aber die Igel unter uns, die werden froh sein, wenn sie irgendwie ans Ziel kommen, wenn sie dabei die offenen Türen, die Richtungsweiser und die winkenden Zaunpfähle, wenn sie die nicht übersehen. Ja. So, aber mal Hand aufs Herz, wirklich. Mal Hand aufs Herz. Was ist wirklich der Wille Gottes für mein Leben? Und das habe ich als Grundlage genommen, um diese Lehrpredigt heute zu halten. Und da ist einiges an Stoff da. Die PowerPoint wird hochgeladen, auch auf die Homepage. So kann man das nacharbeiten. Aber ich möchte euch damit reinnehmen, wirklich um deutlich zu machen, was ist der Wille Gottes sehr, sehr konkret dann auch. Ja? An manchen Stellen ist es ganz klar und ganz sicher. Aber an anderen Stellen weiß ich auch nicht so richtig, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Was ist der Wille Gottes? Ein Hauptproblem liegt darin, dass wir vielleicht mal klären müssen in der Bezeichnung, was ist denn das, der Wille Gottes? Und ich möchte gleich von vornherein sagen, ich werde euch heute ausführen, dass es nicht nur einen Willen Gottes gibt, sondern dass es mehrere Willen Gottes gibt. Wir fangen mal an mit Kevin DeYoung, er hat ein Buch geschrieben, leg doch einfach mal los. Und er schreibt hier auf der Seite 15, manchmal sprechen wir davon, dass alle Dinge nach Gottes Willen geschehen. Andere Male sprechen wir davon, gehorsam zu sein und Gottes Willen zu tun. Und wieder andere Male sprechen wir davon, den Willen Gottes zu suchen. Ja, was denn jetzt? Das ist doch verwirrend, oder nicht? Da weiß man gar nicht recht, nach welchem Willen man suchen soll und welchen man tun soll. Und ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkel hineinbringen und möchte kurz die unterschiedlichen Facetten aufzeigen und auch die unterschiedlichen Stufen des Willen Gottes aufzeigen. Und darüber, über all dem anderen, steht dieser globale Wille Gottes. Der globale Wille Gottes, bevor ich dann auf die drei geläufigsten Arten des Willen Gottes nochmal eingehen möchte. Wir übersehen leider manchmal, dass Gott uns seinen grundlegenden Willen bereits in der Bibel geoffenbart hat. Und dass es die ganze Heilsgeschichte prägt und damit auch dein und mein Leben prägt, ja. Wir gucken mal rein, was ist der globale Wille Gottes? Der globale Wille Gottes, mal ganz unabhängig von deinem Leben, mal ganz unabhängig, was heute Morgen hier geschieht, der globale Wille Gottes ist immer die Existenz seiner Geschöpfe, es ist immer Errettung und es ist immer Heiligung. So, wenn du in einem dieser Bereiche unterwegs bist, du existierst, du lebst, ja, es geht um Rettung und es geht letztendlich um Heiligung, dann bist du im globalen Willen Gottes schon mal unterwegs. Kannst schon mal sagen, boah, puh. Ja, zum Glück. Okay, wir gucken es uns im Einzelnen schnell an. Existenz. Der Wille Gottes für seine Schöpfung ist Existenz. Da heißt es in Offenbarung, dich, unseren Herrn, und Gott beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich rühmen und ehren, uns deiner Macht unterordnen. Was für ein fantastischer Vers schon. Denn du hast alles geschaffen und jetzt kommt's, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. So eindeutiger kann es nicht mehr ausgesagt werden. Zum einen wird klar, dass das Universum eben nicht aus Zufall entstanden ist, sondern ein aktiver Vorgang, ein aktiver Gott und Schöpfer kreiert etwas Neues. Gott selber kreiert etwas Neues. So entgegen aller Aussagen, dass die Welt durch Zufall entstanden sei und der Urknall und der Urblub und was auch immer. Hier steht eindeutig, dass nach dem Willen Gottes diese Welt entstanden ist und alles, was auf ihr lebt. Kannst du da Amen dazu sagen? Okay. Das ist also der ausgesprochene Wille auch, der dies alles in Bewegung brachte, dieser Schöpferwille. Und deswegen gehört ein Plan dazu. Deswegen hat Gott es ja detailliert, ja vorneweg geplant, weil er hat diese Welt geschaffen und alles, was darauf auch lebt. Das heißt, du und ich, wir sind und leben durch den Willen Gottes. Du hast dir dein Leben nicht selbst genommen. Gottes Plan war, dass du lebst und dass du heute lebst. Gottes Plan war, dass du existierst und dass du da bist. Jetzt sagst du, ich habe aber in der 4. Klasse im Aufklärungsunterricht aufgepasst. Meine Eltern waren doch auch noch beteiligt. Ja, schon. Biologisch schon. Und dass diese, aber dass diese zwei Zellen zusammenkamen, ist ja allein ein Riesenwunder Gottes, definitiv, ja. Also die Umsetzung ist fantastisch, dass das auch nicht geschieht durch irgendwie Nasereiben, sondern dass das tatsächlich geschieht in der Intimität zwischen Mann und Frau, ist was großartig, was in die Ehe hineingehört. Fantastisch, ja. Das ist eine tolle Idee Gottes. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber an dieser Geschichte, dass Gott uns Menschen mit einem Willen geschaffen hat. Was bedeutet, dass ich zwei Möglichkeiten habe? Entweder ich kann meinen eigenen Willen ausleben und durchsetzen und ich lebe damit auch im Gegensatz zu dem globalen und zu dem Willen Gottes. Oder ich erkenne seine Autorität über meinem Leben an und lebe in Harmonie mit dem Schöpfer. Und deswegen dieser Aufruf auf dem Lobpreis gerade, dieser Aspekt von, wir wollen nichts verstecken vor Gott, weil Gott durchsucht unser Herz. Er will dich werbend an sein Herz ziehen, damit du ihm wirklich alles gibst, weil er ist alles für uns. Jesus ist alles für uns. Er will, dass du dranbleibst, dass du nichts zurückhältst, sondern dass du dich ihm auslieferst. Aber dennoch ist es möglich, dass du deinen eigenen Willen auslebst und dass du im Gegensatz zu dem Willen Gottes hier stehst. Das ist die Existenz. Der zweite Aspekt des globalen Willens ist der Aspekt von Errettung. Da heißt es, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Nicht Mitgliedschaft in der FCG, nicht Mitgliedschaft in der Landeskirche, nicht Opfern, nicht was weiß ich, sondern hier steht, wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Eine weitere Aussage, Gott, der Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. So, wenn du die Awakening-Konferenz besucht hast, wenn du unterwegs bist, Menschen von Jesus zu erzählen, wenn du dabei bist, wirklich zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, bist du immer im globalen Willen Gottes. So, du brauchst also nicht beten und sagen, Gott, soll ich jetzt von dir erzählen, soll ich dem Mensch helfen, dass er gerettet wird, sondern du bist im Willen Gottes, in dem Moment, wo du anfängst, von dem zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich finde es gut, ja, danke. Ich finde es gut, guter Gedanke. Und ich möchte deutlich machen, Menschen sind Sünder. Das ist eine ganz unpopuläre Aussage. Aber es ist wahr. Und sie haben Schuld auf sich genommen und haben keinen Anspruch auf den Himmel. Aber Gott sehnt sich nach einem Himmel voller Menschen, die in Gemeinschaft und Beziehung mit ihm leben. Und deswegen beweist er seine Geduld, seine Güte und bietet jedem Menschen die Chance, an Rettung zu erfahren. Der globale Wille Gottes für die Menschheit, für uns Menschen, ist Rettung, Errettung. Es geht immer um Rettung. Es geht in Gemeinde immer um Rettung. Es geht beim Evangelisieren immer um Errettung. Es geht Gott um Errettung, dass Menschen ihn finden. Und wir sind Teil davon. Wir können umkehren von unseren falschen Wegen. Aber dieser Rettungsplan Gottes beinhaltet auch das Rettungsmittel. Und das Rettungsmittel nochmal ist nicht etwas, was wir selber erfunden haben, sondern es gibt nur ein Rettungsmittel und dieses Rettungsmittel hat einen Namen und dieser Name heißt Jesus Christus. Nur allein durch ihn kommen wir zum Vater, weil er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Sagst du dazu auch Amen? Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir stehen zu den biblischen Wahrheiten. Jesus Christus ist der, der rettet. Wer den Sohn sieht, an ihn glaubt, wird leben. Das ist so einfach, aber manchmal auch so schwer. Und der dritte Aspekt des globalen Willens Gottes ist die Heiligung. Die Schrift sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Jetzt bist du vielleicht in letzter Zeit Christ geworden, durch die Gemeinde hier, durch einen Alpha-Kurs, durch Freunde. Ich möchte dir deutlich sagen, wenn jemand Christ geworden ist, dann kann er nicht mehr tun und lassen, was er will. Das ist auch eine Wahrheit. Unser Leben ist geheiligt. Unser Leben gehört Gott. Unser Leben ist Gott geweiht. Das heißt, es gehört in erster Linie dem Schöpfer und Erretter. Gott macht es aus einem bestimmten Aspekt heraus, dass er will, dass wir anfangen, nach seinem Willen und seinem Plan zu leben. Warum? Weil wenn wir nach eigenen Maßstäben weiterleben, werden wir scheitern, wir werden Fehler machen. So, Gott möchte unbedingt, dass wir heilig leben, das heißt abgesondert leben, für ihn und mit ihm leben. Ja, aber wir sind auch in dieser Welt. Ja, das stimmt. Unbedingt. Und wir sind nicht irgendwie abgesondert im Sinne von, ich möchte mit niemandem mehr zu tun haben, ich gebe niemandem mehr die Hand, ich umarme niemanden mehr und so weiter. So, wir sind Teil dieser Welt, ja, definitiv. Aber der globale Wille Gottes bedeutet nochmal die Existenz, das Leben, die Errettung und die Heiligung. Und wenn du in diesen Bereichen unterwegs bist, dann bist du immer mal im globalen, allgemeinen Willen Gottes unterwegs. Ich finde es schon mal ganz gut. Ich würde es gerne jetzt konkreter machen. Und zwar ist eine Lehrpredigt, euch aufzeigen, dass es den dreifachen Willen Gottes gibt. Den dreifachen Willen Gottes. Und da müssen wir differenzieren, um reinzuschauen, es gibt den souveränen Willen Gottes, es gibt den moralischen Willen und den individuellen Willen. Ich habe ein Schaubild hier. Der souveräne Wille Gottes ist das, das Gott bestimmt. Es ist der Plan Gottes, es ist der geheime Ratschluss, es ist die Vorhersehung, die Vorherbestimmung Gottes. Dann gibt es den moralischen Willen Gottes, das, was Gott an Geboten herausgegeben hat, wo er biblische Grenzen setzt und wo wir als Christen entscheiden, ob wir gehorsam sind oder nicht. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ja? Oder dann auch der individuelle Wille Gottes und seine Wegführung. Wir fangen mal mit den einzelnen Punkten an, gehen mal in den souveränen Willen Gottes rein. Es geht also um diesen Ratschluss Gottes. Gott steht souverän über allen Dingen und er lenkt das Geschehen. Was er will, wird geschehen. Zum Beispiel, es war der souveräne Wille Gottes, dass der Josef damals verschleppt wurde, dass er in diesen leeren Brunnen reingeworfen wurde von seinen Brüdern. Er wurde verschleppt nach Ägypten, er lebte dort, er vegetierte im Gefängnis des Pharaos, irgendwann fing er an, die Träume des Pharaos zu deuten. Er wurde zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten und als diese Hungersnot zuschlug, konnte er sein Volk, das Volk Israel, und das hat er bis heute Auswirkungen, retten. Das ist der souveräne Wille Gottes gewesen an der Stelle, dass Josef damals nach Ägypten gebracht wurde. Im Neuen Testament, Epheser 1,11, wir sind zu Erben eingesetzt, wir sind vorherbestimmt und zwar nach dem Vorsatz dessen und der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott selber ist der, der sich was vorgenommen hat, beschlossen hat, und weil Gott souverän ist, kommt das auch in Existenz. Der souveräne Wille Gottes in deinem Leben wird immer in Erfüllung und in Existenz kommen. Amen? Okay, es wird jetzt spannender. Jetzt kommt der moralisch-ethische Wille. Das umfasst, wie gesagt, die ganzen Gebote, die Aufforderung, das, was Gott von uns will. Der De Jong mit diesem Buch, der beschreibt es so und sagt, während der souveräne Wille Gottes beschreibt, wie die Dinge sind, zeigt der moralische Wille, wie die Dinge sein sollten. Und die Bibel sagt ganz einfach, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Seine Gebote sind klar formuliert. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, oh Mensch. Nichts anderes als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha, der Prophet Micha bringt es im 6. Kapitel zum Ausdruck. Dieser Wille Gottes ist das, was Gott will, dass wir tun oder dass wir lassen. Ja? Es ist Gottes offenbarter Wille, dass wir keinen Ehebruch begehen. Es ist Gottes offenbarter Wille, dass wir uns nicht betrinken sollen. Und jede Menge. Ja? Aber wir entscheiden, ob wir dem gehorchen oder eben nicht. Es war der Wille Gottes für Adam und Eva, dass sie fruchtbar sind, dass sie sich vermehren, dass sie den Garten bepflanzen, dass sie die Erde unterwerfen, dass sie nicht von einem bestimmten Baum essen sollen. Aber sie rebellierten gegen diesen moralisch-ethischen, geoffenbarten Willen Gottes. Es war auch Gottes Wille, dass Jesus stirbt, leidet, stirbt. Und die für seinen Tod Verantwortlichen wurden trotzdem zur Rechenschaft gezogen. Oder wie Manuel sagte, hat den 1. Thessalonicher 5,18 zitiert und sagt, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen. Ich segne euch, ihr dürft nach Hause gehen, es gibt noch einen Kaffee. Ja? Nein, Manuel hat, glaube ich, so wie ich gehört habe, nicht Schluss gemacht an der Stelle. Das ist offenbar der moralische Wille, wir sollen fröhlich sein, ohne Unterlass beten, dankbar sein. Ist doch super. Dann lasst uns es einfach tun, ganz einfach. Jetzt kommen wir allerdings zu der Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und das scheint ja der interessantere Aspekt des Willens Gottes zu sein. Sein individueller Wille für mein Leben, für uns. Und manche Christen behaupten, es gibt keinen Plan. Manche sagen, es gibt keinen individuellen Plan für unser Leben, während die anderen fest davon überzeugt sind, sie müssen genau diesem einen Plan nacheifern, müssen alles rausfinden. Es gibt nur diesen einen Weg, dem sie hinterhergehen müssen. Und ich möchte euch gleich vorneweg auch enttäuschen, beide Varianten sind, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich weiß noch, als ich Gabi kennengelernt habe, meine Frau, wir sind jetzt im Mai dann 30 Jahre verheiratet, als ich die kennengelernt habe, also vorneweg war es so, dass ich gedacht habe, es gibt nur eine Frau auf dieser ganzen Welt und die muss ich finden. Und es war Stress. war richtig Stress. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hat Gott die irgendwo im tiefsten Afrika versteckt und ich muss die irgendwie finden. Und ich war richtig unter Druck an der Stelle, weil ich nicht genau wusste, was ich tun sollte. Ja? So, ich habe dann gedacht, und wenn ich sie, okay Gott, du musst es mir zeigen. Und ich habe also händeringend gesucht. Man kann schon sagen, dass Gabi die einzig Richtige für mich ist. Gar keine Frage, ja? Vor allem nach 30 Ehejahren. Also, dass sie noch so gut aussieht, ja? Ist ja Hammer. Wirklich. Muss ich ja, sie ist nicht da heute, aber ihr könnt es ja erzählen. Ja. Die hat Babyshower-Party am Wochenende in Würzburg gehabt hier für meine Tochter. Genau, aber das, sieht ja, das war immer so die Frage, ist sie die Einzige? Ja und nein. Es sind beides Wahrheiten da drin. Das will ich damit einfach sehr, sehr deutlich machen. Aber Fakt ist nochmal, Gott hat tatsächlich einen individuellen Willen für unser Leben. Er hat einen Plan. Und dieser Psalm 139 drückt es ja auch irgendwie aus. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott interessiert sich für uns. Ja? Trotzdem kommen da noch mal ein paar Faktoren dazu, die wir im Übereifer auch gern vernachlässigen, ja, an der Stelle. Und ich möchte deutlich machen, Gott ist kein Wunscherfüller, oder eine Wahrsagekugel. Und du sitzt davor, die Kugel, so. Und dann kommt da, steigt da Aladdin aus der Wunderflasche raus und sagt, die ist es oder der ist es oder tu das, tu jenes. So ist die Bibel auch nicht zu verstehen. Wir müssen da echt sauber arbeiten und vom Heiligen Geist uns wirklich führen lassen. Weil es schwingt immer so ein gewisser Unterton mit bei diesem individuellen Willen Gottes. Ja? Wir sind neugierig. Ja, wir wollen ja Gott auch gefallen. Aber irgendwie prüfen wir auch Gott, ob Gott denn wirklich gut und vertrauenswürdig ist. Ist das die richtige Person? Ist das der richtige Ort? Ist das die richtige Arbeitsstelle? Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Manchmal bleiben so die Zweifel, weil wir nicht wissen, ob unser Gut auch dasselbe ist, was Gott für gut empfindet. Ja. Gott ist anders. Ich möchte dir sagen, statt einer detaillierten, minutiösen Offenbarung deines Lebensplans, fordert uns Gott zwei Dinge auf in unserem Leben, die ich für ganz elementar wichtig halte und die ein Ziel sind auch für uns als Gemeinde und Reich Gottes. Nämlich das erste ist, wir sollen uns nicht sorgen. Egal wie dein Lebensplan aussieht, egal in welcher Lebensphase du dich befindest, egal wie alt du bist, egal wo du stehst, es gibt eine Basis, die heißt, wir sollen uns nicht sorgen. Und deswegen sagt Matthäus Evangelium Kapitel 6, dass wir uns nicht um unser Leben sorgen sollen, was wir essen und trinken werden, auch nicht um unseren Leib, was wir anziehen werden, sondern, und jetzt kommt diese großartige Aussage, Matthäus 6,33, trachtet zuerst, und zwar zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Wir sollen uns nicht sorgen. Und der zweite Aspekt, wenn es um deinen Lebensplan geht, würde ich dir vorschlagen, ist folgender: dass wir Gott um Weisheit für unsere Entscheidung bitten. Und die Bibel sagt hier in Jakobus im Kapitel 1 was Fantastisches, dass wenn uns Weisheit mangelt, und da würde ich sofort sagen, hier bin ich, mir mangelt Weisheit, so bitte er Gott, also eine Aufforderung zum Handeln. Und jetzt kommt die Zusage, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt und dann wird uns gegeben werden. Wow, das heißt, wir haben also wir haben es für uns klar, Weisheit fehlt uns. Dann ist eine Aufforderung, was wir zu tun haben. Und dann ist noch eine Verheißung da drin. Wie großartig ist das denn? Die Verheißung heißt, er gibt gerne, ohne Vorwurf, er gibt dir Weisheit. So, wenn du in diesem individuellen Willen Gottes für dein Leben wirklich leben willst, dann sorg dich nicht und fang an, Gott um Weisheit zu bitten. Und dieser Vers hat für mich eine besondere Bedeutung, seit ich Finanzvorstand unserer Kirchenbewegung bin und unterwegs bin und ich muss recht viel entscheiden, was auch mit erheblichen Geldsummen zu tun hat, was mit Auswirkungen für Gemeinden, Menschen in Europa und so auch zu tun hat. Und ich saß da in meinem Büro in Erzhausen und ich habe gesagt, Gott, ich kann das gar nicht entscheiden. Ich habe eine gewisse Kenntnis, aber ich brauche Weisheit. Und ich lese diesen Vers und ich merke, wie Gott zu mir sagt, du hast mich noch gar nicht so richtig gebeten um Weisheit. Und ich bin da gesessen und ich habe gesagt, Gott, und ich brauche wirklich Weisheit. Und ich möchte nicht eine menschliche Weisheit nur, sondern ich möchte eine übernatürliche Weisheit vom Himmel haben, um Dinge zu entscheiden. Und ich spüre, wie Gott mit mir ist. Ich spüre, wie diese Weisheit sich breit macht, auch in meinem Leben. Und zwar nicht aufgrund meines hohen Alters, sondern weil Gott was zugeteilt hat. So, fang an, da reinzugehen. Fang an, diese Verheißung zu ergreifen und in dein Leben zu implementieren. Weil Gott hat da eine Zusage drin. Ich möchte ein bisschen so im zweiten Teil jetzt ein bisschen provokant sein und zum Beispiel sagen, es gibt nicht immer nur den einen richtigen Weg. Weil wir verheddern uns gerne in nicht moralischen bzw. nicht ethischen Entscheidungen. Warum? Weil wir uns entweder zu sehr sorgen, weil wir zu feige sind oder weil es jede Menge Optionen gibt und wir natürlich die beste haben wollen. Wir wollen immer die beste Entscheidung. Gott, was ist die beste? Ist das die beste? Nein, bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass Gottes B-Plan in deinem Leben auch immer sein A-Plan ist. Das heißt, auch wenn du das Gefühl hast, der A-Plan kommt nicht zur Verwirklichung, gibt es den souveränen Willen Gottes und es gibt den Willen Gottes, dass der B-Plan seine Pläne immer noch zum Segen werden für dein Leben. Glaubst du das? Deswegen sollen wir gelassen sein. Ja? Aber Gott beruft uns zu etwas und das ist mir auch ganz persönlich als Pastor in den letzten Jahren wichtig geworden, dass wir in Freiheit und Verantwortung Entscheidungen treffen. Es gibt manchmal nicht nur den einen Weg, es gibt manchmal mehrere Wege, die wir auch gemäß unseres freien Willens entscheiden dürfen. Ja? Und wenn wir diese Entscheidung auf Grundlage des moralischen und globalen Willens Gottes auch treffen und mit der Hilfe Weisheit Gottes entscheiden, werden wir einen Weg finden. Gott möchte dir Weisheit schenken, dass du diesen Weg auch mutig gehen kannst, dass du Entscheidungen treffen kannst, weil wir kennen Gott um Weisheit bitten. Gott möchte, dass du Entscheidungen triffst. Ja? Und diese Weisheit wird dir in ganz unterschiedlicher Form zuteil, durch sein Wort zum Beispiel. Und nochmal, das Wort Gottes ist keine Wahrsagekugel. Es ist nicht, ich schlage da irgendwo auf und mache da den Finger da. Das gibt es auch. Ja? Und das habe ich auch schon erlebt. Aber wenn deine Bibellese so aussieht, dass du irgendwo aufschlägst und mit dem Finger reingehst und sagst, und er ging hin und er hängte sich und dann weiter und dann geh hin und tue dasselbe und so, die ganzen, ihr kennt die ganzen Geschichten. Das ist, so wird die Bibel nicht gelesen. Du brauchst eine fortlaufende Bibellese. Ja? Du musst dranbleiben an dem, was Gott sagen möchte. Echte Weisheit kommt aus der Gottesfurcht und aus diesem Bestreben, wie Christus zu leben und in der Heiligung zu leben. Und das Wort Gottes ist eingegeben zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Dann Ratschläge. Gott spricht auch durch Ratschläge, auch wenn da das Wort Schlag drin steckt. Ja? Schläge steckt ja da drin. Aber da, wo du wirklich auch unterwegs bist, im Gemeindekontext, mit Freunden, mit Geschwistern, da kannst du einen Rat empfangen, der als Korrektur und Richtungsweisung auch ganz, ganz wichtig ist. Sprüche 12,15, ein Dummkopf hält alles, was er tut, für recht, doch ein Weiser hört auf Rat. So, bitte, lasst uns auf Rat hören. Und dann der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns gegeben ist und wir spüren, dass wir in der Beziehung zum Heiligen Geist ein fein getuntes Gewissen bekommen. Und es gibt Situationen in deinem Leben, wo du spürst, dass dieses fein getunte Gewissen sofort anspringt und dann solltest du dem nachgehen. Manchmal sind es innere Impulse, Eindrücke oder Bilder oder manchmal ist es auch ein ganz klares prophetisches Wort, das in dir etwas auslöst und all das soll geprüft werden anhand des moralischen Willen Gottes oder ob es der Bibel widerspricht oder es unterstützt. Ich möchte dir zurufen, vertrau auf den Heiligen Geist in deinem Leben. Lebe diese Beziehung zum Heiligen Geist. Fang an, ihn sich ausbreiten zu lassen in deinem Leben, weil er ist der Beistand, der Anwalt, der Fürsprecher für dein Leben. Er will dich an alles erinnern, was Jesus gesagt hat, und er will dich in alle Ewigkeit führen. Wir haben den Heiligen Geist. Und wir wollen den Heiligen Geist nicht dämpfen, deswegen sind wir im Lobpreis dran geblieben, weil da war ein Moment, wo Gott dich berühren möchte. Wir wollen das tun, was der Heilige Geist geplant hat. Steh in dieser Beziehung zum Heiligen Geist. Und dann würde ich sagen, also Gebet ist nie verkehrt, so nicht nur das, sondern viel mehr. Hör auf, in Aktionismus zu verfallen oder Dinge übers Knie zu brechen, sondern Gott möchte, dass du selbstbewusst Entscheidungen triffst, aber er möchte, dass du die Entscheidung mit ihm triffst. Bitte ihn um Offenbarung. Bitte ihn um Klarheit und Weisheit und suche und klopf an, sagt die Bibel, dann wird dir auch aufgetan werden. Ich möchte im letzten Teil jetzt ein paar Thesen nochmal formulieren und uns da mit hineinnehmen. Du schaust mal auf deinen Nachbarn, ob er noch fit ist, ob er noch wach ist. Genau, sagst, alles gut. Das Ende naht. Ah nein, das ist ja nicht gut, glaube ich. Nein. Ich möchte erstens sagen, als Fazit, Gott führt nicht immer und auf jeden Fall. Gott führt, aber er zwingt uns nicht. Er achtet uns, er will uns als Gegenüber, als Geschöpfe, er will uns nicht als Marionetten haben, wo wir dann den Fuß nach vorne setzen und die Hand und hier lächeln. Nein, er will dich als Gegenüber. Wir sind ihm ähnlich und wir hören freiwillig auf ihm und wir wollen ihm die Ehre geben. So, Führung Gottes ist kein Automatismus und schon gar keine Entschuldigung für Strecken meines Lebens, wo ich keine Verantwortung übernommen habe oder irgendwie Bockmist gebaut habe. Ich finde übrigens ganz schlimm, wenn Leute permanent sich auf die Führung Gottes berufen, aber im Übrigen tun und lassen, was sie gerade so wollen. Das muss in Übereinstimmung sein, in meinen Augen. Zweiter Aspekt, Gott führt, aber er bestimmt uns nicht. Gottes Führung ist kein Argument gegen ein selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Leben. Ja? Es gibt Christen, die stehen an der Kreuzung und fragen Gott, ob sie links oder rechts oder geradeaus fahren sollen. Das gibt's auch mal, ja, wenn du wirklich nicht weiter weißt. Aber vom Grundsatz her traut Gott dir zu, wenn es grün wird, dass du Gas gibst und dass du dich für eine Richtung entscheidest. So würde ich sagen. Ich muss nicht beten, Herr, darf ich jetzt auf Toilette gehen? Weil wenn du musst, solltest du gehen. Jetzt nicht gerade während der Predigt, das sieht nicht gut aus, aber grundsätzlich gibt es da einen. Ich versuche es mal ganz simpel zu machen. Ja. Wir wollen Gott mit unserem Verhalten doch Ehre machen. Wir machen als Christen keine gute Figur, wenn wir einfach in dieser Haltung leben. Es geht darum, dass ich jeden Moment, Gott, was soll ich jetzt, soll ich einkaufen, soll ich den Joghurt essen, soll ich das machen, soll ich sitzen bleiben, soll ich... Nein, da geben wir Gott keine Ehre, weil er hat uns als Geschöpfe, als Gegenüber geschaffen. Wir dürfen in Verantwortung vor ihm Dinge auch entscheiden. Okay. Gott ist bei uns, auch wenn wir uns nicht führen lassen. Da würde ich ein großes Amen erwarten. Warum? Weil es Situationen gibt und weil die Geschichte, die Bibel voll ist von Geschichten von Menschen, die in der Tat eben nicht das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat oder die an Gott geglaubt haben, sich aber nicht von ihm führen haben lassen, die Widerstand geleistet haben, die eigentlich hören sollten und ihm vertrauen sollten, es aber nicht getan haben. Und jetzt bin ich so nüchtern zu sagen, da bin ich auch nicht viel anders. Ja, es gibt genau die Situation, wo ich weiß, Gott ist bei mir, aber ich lasse mich gerade nicht führen. Warum? Angst könnte da sein. Oder Mutlosigkeit. Oder ich will immer auch nur meinen Vorteil haben an der Stelle. Und dann kommt das Tröstliche, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der Interesse an mir hat, der jederzeit offen für Umkehr ist, der nicht sauer und verstimmt ist, wenn wir ihm nicht folgen. Er ist höchstens traurig. Er leidet daran, wenn du nicht an seinem Herzen bist. Er leidet daran, wenn du nicht in seinem Plan und Willen läufst. Er sucht deine Nähe und er ist traurig, wenn du seine Nähe eben nicht suchst. Aber das Zweite ist noch wichtiger, er verlässt uns nicht, selbst wenn es uns phasenweise nicht so wichtig ist, auf ihn zu hören. Er bleibt treu, auch wenn wir nicht treu sind. Ist das nicht großartig? Ich finde, das ist also in dem Sinne beruhigend. Ein großartiger Gott, der sagen könnte, du, also horch mal, du willst da nicht auf mich hören. Jetzt, ich lasse dich mal 2 Tage hier im Gefrierschrank stecken. Ich will nichts von dir wissen. Nein, Gott ist völlig anders. Ein weiterer Punkt, der sehr tröstlich ist und den kennst du aus deinem Leben. Der lebendige Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Er kann auf krummen Linien gerade schreiben. Gerade, er bleibt bei uns, auch wenn wir ungehorsam sind. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und er kann Wunder tun, von dem viele Christen ein Lied zu singen wissen. Ja? Auch wenn in unserem Leben nicht immer alles rund und glatt läuft, trotzdem ist dieser lebendige Gott da und er kommt trotzdem mit mir an das Ziel. Ja. So, er schreibt auf krummen Linien gerade. Er hält bedingungslos zu mir. Er kümmert sich um mich. Er geht mir weiter nach, weil es dieser Gott ist, der aus den verfahrensten Situationen noch etwas tun kann. Hast du das schon erlebt? Ich habe das schon erlebt. Noch 2 Punkte. Gott führt Schritt für Schritt. Er schenkt uns nicht den Fernblick. Psalm 119 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja. So, der Lebensweg ist nicht unbedingt immer nur klar. Es gibt auch Dunkelheit dort. Ja. Auch diese Dunkelheit, aber da fällt das Licht Gottes eben drauf. Und das ist manchmal nicht wie Halogenscheinwerfer, wie Moving Heads, sondern vielleicht ist es manchmal nur wie so eine Ölleuchte oder eine Kerze an der Stelle. Aber es reicht, um vorwärts zu gehen. Gott führt mich Schritt um Schritt. Und manchmal weiß ich nicht, was in 10 Jahren ist oder in 5 Jahren. Wir leben unser Leben vorwärts und wir verstehen es nur, wenn wir zurückschauen. Aber Gott ist da mittendrin und er hilft dir. Sein Wort, sein Geist will dich Schritt um Schritt führen. Vertrau dich ihm und seiner Führung an. Und das Letzte finde ich auch wichtig. Gott führt, auch wenn wir nicht alles verstehen. Boah. All das, was ich gesagt habe, bedeutet nicht, dass wir alles in unserem Leben verstehen, weil wir sind in einer gefallenen Welt, wo es viel Sinnloses, Böses und Schlechtes gibt. Und wir sind Teil dieser Welt, wir sind da nicht rausgenommen, aber wir können auch nicht immer alles erklären. Vieles ist schlimm und ist gegen den Willen Gottes, aber auch wenn wir die Rückwärtsfrage nach dem Warum nicht beantworten können, dürfen wir mal die Vorwärtsfrage stellen. Und die Vorwärtsfrage heißt, wozu wird das, was mir begegnet, noch gut sein? Oder nach Josef, Menschen gedachten es, böse zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu tun. Diese Frage nicht nach dem, warum ist mir das geschehen, sondern wozu wird das noch gut sein? Wozu dient das den Zwecken und dem Willen Gottes? Diese Frage ist in meinen Augen viel wichtiger. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten, zum ihrem Besten mitwirken. Ich komme auf die Zielgerade. Meine Ausführungen mögen für manche Leute, die vor großen Entscheidungen stehen, vielleicht ganz hilfreich sein. Für andere ist es irgendwie Salz in der Wunde. Weil in der Theorie ist es natürlich immer viel einfacher, wie definitiv in der Entscheidungsfindung. Und es lässt sich einfach sagen, sorg dich nicht. Ja? Als tatsächlich Gott zu vertrauen und dann mutig Entscheidungen zu treffen. Aber ich möchte uns wirklich daran erinnern, wenn du dich hilflos fühlst momentan und das Empfinden habe ich, dass Menschen hier sind, die sich hilflos fühlen, möchte ich dir nochmal sagen, all deine Sorge werfe auf ihn, denn er sorgt für dich. Und da steht nicht, dann sorgt er für dich, im Sinne von, wenn du das tust, dann, sondern denn heißt es hier. Es ist die Begründung, warum wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, weil er für uns sorgt, komme, was da kommen wolle. Er will für dich sorgen, er will dich mit Weisheit ausstatten. Ja? Und um die ganze Predigtserie auf den Knackpunkt zu bringen, möchte ich deutlich machen, Gottes Plan für dein Leben ist er selber. Der Sinn deines Lebens ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und egal, wie du deinen Weg einordnest, egal, wo du gerade stehst, egal, was du mit Gottes Hilfe getan hast, egal, wie deine Vergangenheit war, egal, welche Begründung du immer wieder anführst, warum du scheinbar nicht weiterkommst, es gibt eine Person, die im Mittelpunkt und Fokus unseres Lebens steht und das ist Jesus Christus persönlich. Und er garantiert dir Leben nicht nur hier, sondern Leben in alle Ewigkeit. Und wenn du ihn zum Fokus deines Lebens machst, dann führt er dich in die Zukunft, die er für dich hat. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Und da, wo wir in der Beziehung zu Jesus leben, wo wir an seinem Herzschlag dran sind, da kennen wir seine Gedanken, seine Herzensanliegen. Da werden seine Herzensanliegen zu meinen Herzensanliegen. Da bin ich da unterwegs, wo Jesus unterwegs ist. Da, wo Jesus hingeht, da gehe ich auch hin. Da quäle ich mich nicht mit diesen Fragen, sondern ich darf mutig in der Abhängigkeit zu Jesus Entscheidungen treffen für mein Leben. Und wisst ihr, ich habe mir zur Marschroute gemacht, dass ein fahrendes Auto sich immer besser bewegen lässt. So, also ich fahre und ich sage zu Gott, wenn ich an dieser Kreuzung rechts abbiege und es nicht dein Plan ist, dann widersteh mir. Denn die Bibel sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott. Aber Herr, wenn es dein Plan ist, dann gib Bestätigung. Dann auch das prophetische Wort. Was hat mir das prophetische Wort für meinen Dienst und Leben schon geholfen? Bin so dankbar, mich auszustrecken nach dem prophetischen Geist auch. Aber du bist gerufen in einer Verantwortung. Du sollst dem Leben antworten, Verantwortung übernehmen in diesem Leben. Ich antworte dem Leben und den Herausforderungen des Lebens. Ich lade euch mal ein, dass wir aufstehen zusammen. Lasst uns nochmal einfach eine Zeit nehmen, wo wir uns wirklich auf Jesus ausrichten. Dass der Heilige Geist, der hier ist, der dir heute vielleicht Dinge klar gemacht hat, der dich ermutigt hat heute, der dich aber auch herausgefordert hat, im Masterplan Gottes zu sein, zu sagen, Jesus, ich will deinen Willen tun. Und ich danke dir, dass du so viele Dinge in meinem Leben, dass so viele Dinge schon festgelegt sind durch deinen souveränen Willen, da brauche ich mir gar keinen Kopf mehr machen. Weil das kommt zum Ziel. Danke, Jesus, dafür. Und an den Stellen meines Lebens, Jesus, wo ich wirklich, wirklich Entscheidungen treffen darf und soll und möchte, da bete ich, dass du mit deiner Weisheit, Heiliger Geist, in mein Leben kommst und mich führst. Und dann will ich nicht angstvoll entscheiden, dass ich vielleicht irgendwas verpasse, sondern ich verlasse mich auf dich, Jesus. Mein Leben ist in deiner Hand. Und ich sage an diesem Morgen, ich möchte mich nicht sorgen um das Morgen. Der morgige Tag hat seine eigene Sorge. Aber heute hier stehen wir vor dir. Du legst deinen Plan, deine Gedanken in unser Leben hinein. Vielleicht magst du deine Hände einfach mal ausstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich, Heiliger Geist. Und ich bete um Weisheit. Ich bete um Offenbarung deiner Gedankenpläne. Und ich bete um mein Herz, das dir gehorsam ist. Denn Jesus, ich möchte deinen Willen tun. Jesus, ich bringe dir all meine Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sogar mein Unglauben, dass ich nicht glauben kann, dass du wirklich, dass du es gut mit mir meinst. Und ich spreche neu aus, ich vertraue dir, Gott. Deine guten Gedanken und Pläne für mein Leben, sie sind wahr. Und die Verheißungen sind in Jesus Christus, ja und Amen. Danke, Herr, danke, dass du hier bist heute. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dein Geist es lebendig macht und etwas versiegelt in unserem Herzen. Und ich bin so berührt, Vater, dass du mir nachgehst über all die Jahre meines Lebens, dass du jedem von uns nachgehst. Und dass du in den Zeiten, wo wir vielleicht deinen Willen so nicht erkannt haben oder auch darin gar nicht gelaufen sind, du trotzdem mit ganz großer Liebe und Gnade da gewesen bist. Und ich möchte hineinkommen in dieses tiefe Bewusstsein, dass du mit mir und meinem Leben ans Ziel kommst. Was ich möchte und was wir möchten hier ist, dass wir mit unserem Leben die Ehre geben, Jesus. Da hast du jeden ganz unterschiedlich berufen, begabt, begnadet. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du das groß machst, was Jesus für uns getan hat und wer Jesus für uns ist. Mach uns das groß heute. Zeig uns das Herz Jesu. Wir preisen dich, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist.